Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Braucht Deutschland ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz? Hilft das der Kultur? Das war heute Thema im Bundestag und gleich ist es auch unser Thema. Dann stellen wir einen Dokumentarfilm über einen verunglückten Aktivisten aus dem Hambacher Forst vor. Ein Film, der hauptsächlich mit dem Material entstanden ist, das er selbst gefilmt hat. Und wir beobachten Nina Hoss in einem Monolog von Dostojewski aus dem Kellerloch. Und außerdem fragen wir, ob man soziale Spaltung als Revue auf die Bühne bringen kann. Die Autorin und Musikerin Christiane Rösinger sagt ja und sie sagt das.
Ja, ich bin schon froh, wenn die Leute sagen, ich habe einen schönen Abend erlebt und da ging es um was Wichtiges.
Seit nun fast 20 Jahren wird darum gestritten, ob in das Grundgesetz etwas reingeschrieben werden soll, das sagt, dass der Staat die Kultur schützt, zum Beispiel, oder sie vielleicht auch fördert. Darüber wird schon lange gestritten, ob das eben das Staatsziel Kultur in das Grundgesetz soll. Ein Mann, der sich dafür schon seit langem einsetzt, auch unermüdlich, war heute dafür im Bundestag, ist Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Also das ist die Spitze der Kulturverbände, einer der prägendsten Kulturlobbyisten. Und er hat dort im Kulturausschuss des Bundestages noch einmal versucht, ja, auch die Parteien, die Abgeordneten dort davon zu überzeugen. Denn es braucht dafür natürlich eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern und dort tatsächlich das auch durchzusetzen. Die Ampelkoalition will es ja, so steht es im Koalitionsvertrag, Zitat, wir wollen Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel verankern und treten für Barrierefreiheit, Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein. So steht es im Koalitionsvertrag. Also eigentlich müsste es klappen, aber es braucht eben eine Zweidrittelmehrheit, also mehr als nur die Stimmen der Ampel. Olaf Zimmermann, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ist denn diese Ausschusssitzung heute im Bundestag, diesem Ziel, für das Sie ja schon seit langem kämpfen, etwas näher gekommen, die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz zu bekommen?
Erstmal ist es gut, dass wir überhaupt diese Diskussion gehabt haben. Das war auch eine deutliche, auch eine heftige Debatte gewesen, wie denn, ich sag mal, das genau benannt werden soll, also ob wirklich also die Vielfalt noch benannt werden soll oder ob es nicht reicht, der Staat schützt und fördert die Kultur, weil das hat vor fast 20 Jahren die Enquete-Kommission mal gemeinsam einstimmig mit allen Fraktionen des Deutschen Bundestages beschlossen. Das war eigentlich eine gute Debatte, wenn natürlich auch unterschiedliche Positionen war. Was wirklich sehr bedauerlich war, dass sich die Union letztendlich so verabschiedet hat, weil bisher war es ja immer klar, die Union ist mit dabei. Noch die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat noch vor 2 Jahren, also kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit, ein Plädoyer gehalten für das Staatsziel Kultur und hat gesagt, wir brauchen das unbedingt, weil es ist für den Kulturbereich so unglaublich wichtig, wenn wir das bekommen. Und heute in der Ausschusssitzung ist leider klar geworden, dass die Union nicht mehr so hinter dem Staatsziel steht. Das müssen wir aber wieder erreichen, weil ohne die Union kann man kein Staatsziel Kultur ins Grundgesetz hinein.
Die Linkspartei ist ja auch dabei, soweit ich weiß, aber ja, das würde auch noch nicht reichen. Nein. Für eine Zweidrittelmehrheit. Dann ist ja da immer noch die AfD, von der hört man so unterschiedliche Zeichen. Ich vermute mal, dass die meisten Parteien im Bundestag keinen Antrag einreichen würden, wenn man weiß, dass die AfD da mitstimmt. Aber was war, das sollte man auch noch zu Protokoll geben, was war von der AfD zu hören?
Naja, die AfD hatte natürlich erstmal generelle Kritik, auch besonders generelle Kritik, wenn also das Thema Staatsziel nochmal erweitert wird um das Thema Vielfalt oder auch Barrierefreiheit, Diversität. Das will sie unter gar keinen Umständen. Hat aber schon gesagt, dass sie sich generell ein Staatsziel vorstellen könnte. Ihr Sachverständigen, den sie aber berufen haben darin, der war absolut gegen ein Staatsziel Kultur. Also keiner von uns will auf die AfD setzen. Ich glaube auch nicht, dass wir auf die AfD setzen können, weil das ist doch ganz unsichere Kantonisten. Es geht darum, dass die demokratischen Parteien gemeinsam das Staatsziel Kultur.
Aber wie wollen Sie die CDU überzeugen oder zumindest die meisten Abgeordneten der CDU? Es braucht ja nicht die gesamte Unionsfraktion. Ja.
Na, wir werden jetzt also versuchen, die Gespräche auch mit der Union zu führen in der Klarheit. Das war für uns heute in dieser Klarheit schon überraschend gewesen. Wir wussten, dass es kriselt und dass es Probleme gibt. Deswegen gab es ja auch diese Anhörung im Deutschen Bundestag. Aber dass die Union sich so deutlich, so klar von dem Staatsziel Kultur im Grundgesetz entfernt hat, das ist schon überraschend gewesen. Und da werden wir jetzt die Gespräche führen.
Ist Ihnen klar geworden, mit welcher Begründung und wie man vielleicht dann doch noch in die Nähe kommen könnte aus Ihrer Sicht, wenn man es etwas anders formuliert zum Beispiel? Es ist ja, Sie haben es ja gesagt, eine Frage der Formulierung. Da gibt es ja diesen Satz, Sie haben es schon gesagt, der Staat schützt und fördert die Kultur. Vielleicht also nimmt man einen dieser Begriffe raus und dann geht es schon auch mit der Union?
Nee, ich glaube erstmal, wir müssen klar machen, dass wir dabei bleiben. Also das heißt, der Staat schützt und fördert die Kultur. Das ist ja auch das, was damals die Union auch in der Enquete-Kommission mit unterstützt hat. Das ist, wenn man so will, der traditionelle Satz. Da müssen dann auch SPD, Grüne und Linke und die FDP sagen, den tragen wir mit. Aber da habe ich auch heute das Gefühl gehabt, das würde man auch gemeinsam dann so angehen. Und dann muss die Union quasi wieder zurückgeholt werden auf das, wo sie ja schon einmal zugestimmt hat und gesagt werden, für die Kultur, weil es ist sinnvoll, das Staatsziel Kultur ins Grundgesetz zu machen. Wir haben ja schon ein Staatsziel, wenn es um die natürlichen Lebensgrundlagen und den Tierschutz geht. Auch das ist sinnvoll, hat sich auch schon als sehr sinnvoll erwiesen. Und wir brauchen auch, wenn Sie so wollen, ein Staatsziel für unsere geistigen Güter. Das wäre auch notwendig und
wofür,
sinnvoll. Und
ich wofür glaube, genau? Es steht dann im Grundgesetz, aber was würde das genau bedeuten für den Schutz und die Förderung der Kultur, die ja natürlich erst einmal auf Länderebene überwiegend betrieben, bezahlt und geschützt wird. Und auch die Kommunen kämpfen ja auch, sage ich mal, mit ihren Budgets, um dort einigermaßen noch Kultur finanzieren zu können. Da gibt es ja viele Probleme, viel Streit, immer wieder Kürzungen auch. Also was würde das ganz konkret bedeuten, wenn es im Grundgesetz stände? Wäre das zum Beispiel einklagbar?
Naja, ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben. Also wir haben im Moment eine heftige Debatte darüber, wie wir uns krisensicherer in unserem Land machen können. Die Bundesregierung macht dafür ein ganz neues Gesetz, das heißt Krisendachgesetz. Da wollen wir in der Zukunft besser vor der nächsten Pandemie oder vor einer Naturkatastrophe oder vielleicht sogar vor kriegerischen Aktivitäten geschützt werden. Und da ist die Kultur nicht mit dabei. Das Innenministerium hat den Kulturbereich einfach herausgetan, weil sie gesagt hat, das ist nur Sache der Länder, nur Sache der Kommunen. Das ist aber für den Kulturbereich zutiefst schädlich. Wir müssen auch einen Schutz auf Bundesebene haben. Hätten wir so ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz, dann wäre das viel klarer und viel logischer, dass wir das bekommen würden. Man kann Staatsziele nicht einfach einklagen. Das geht nicht. Also man kann da nicht einfach sagen, jetzt möchte ich als Künstlerin und Künstler aber Geld haben, damit ich besser meine Kunst mache. Kann, weil es da Staatsziel Kultur gibt. Aber solche politischen Maßnahmen, wie eben ein solches Gesetz positiv zu beeinflussen, das geht über ein Staatsziel Kultur. Hm.
Aber konkrete Förderszenarien würden sich daraus nicht ergeben?
Nein, das würden sich nicht ergeben. Das war aber auch nie geplant gewesen. Dafür sind Staatsziele im Grundgesetz absolut ungeeignet.
Und dann, das wird ja, glaube ich, schon seit Jahrhunderten diskutiert, eigentlich seit der griechischen Antike. Was ist eigentlich Kultur und wie definieren wir das? Ein sehr, sehr großer Begriff, mit dem Sie sich ja auch täglich beschäftigen in Ihrer Arbeit. Da gibt es auch Befürchtungen, dass vielleicht so eine Art Leitkultur, wenn der Staat so etwas macht, wenn das Parlament es beschließt, ins Grundgesetz zu packen, dass es dann doch so eine Art Leitkultur geben könnte, worüber ja auch schon seit langem gestritten wird. Wie groß ist da die Gefahr, dass der Staat sich zu sehr einmischt?
Also das glaube ich nicht. Also erstmal, wir haben ja noch den Artikel 5 Absatz 3 im Grundgesetz.
Die Kunst ist frei.
Die Kunstfreiheit, das wird ja davon vollkommen unberührt bleiben. Wir haben das auch damals, ich war ja auch damals Mitglied dieser Enquete vor 18 Jahren im Deutschen Bundestag gewesen, wir haben das alles damals auch schon überprüfen lassen und festgestellt, die Kunstfreiheit wird durch ein solches Staatsziel nicht negativ beeinflusst, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der Staat wird ja aufgefordert, die Kultur zu fördern und zu schützen. Und ich finde es richtig, wenn Kultur nicht definiert wird, weil sich das natürlich auch verändert. Das sind ja gesellschaftliche Prozesse. Das heißt, das ist nicht die Aufgabe des Staates, nachher zu sagen, also ich sage jetzt ganz genau, welche Kultur ich meine, sondern das ist natürlich ein Prozess, der sich sowieso weiterentwickelt. Aber es hat mit Leitkultur glücklicherweise nichts zu tun.
Also die Ampel will es, aber die Stimmen der Ampel reichen nicht aus im Parlament, um eine Zweidrittelmehrheit zusammenzubekommen, um eine Grundgesetzänderung durchzusetzen, dass die Kultur also als Staatsziel ins Grundgesetz kommt, dort etabliert wird. Die Linken sind auch noch dabei, aber wir haben es gehört aus der Ausschusssitzung heute im Bundestag, dass die Union da doch sehr skeptisch ist und ohne Union wird es in dieser Form nicht gehen. Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, setzt sich schon seit Jahren für das Staatsziel Kultur ein. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Zwei ganz besondere Dokumentationen kommen jetzt in die deutschen Kinos. Einmal eine Dokumentation über einen außergewöhnlichen Jazzmusiker, aber vielleicht sogar noch ein bisschen bemerkenswerter oder jedenfalls etwas, was auch einen gewissen Vorlauf hatte. Nämlich eine Doku, ein ganz besonderer Film von einem Dokumentarfirmenaktivisten, zumindest dessen Bilder sind verwendet worden, der bei den Protesten im Hambacher Forst ums Leben gekommen ist. Steffen Mein heißt er, wollte die Proteste dokumentieren, ist abgestürzt. Sein Filmmaterial ist geblieben und es ist ergänzt worden von Mitstudierenden von ihm und jetzt herausgekommen, kommt jetzt raus in die deutschen Kinos. Vergiss Mein nicht, so heißt diese Dokumentation, für uns gesehen von Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion. Schönen guten Abend, Anke.
Guten Abend, Wladimir.
Was sehen wir da genau in diesem Film?
Also zunächst gibt es einen 360-Grad-Schwenk durch den Wald, damit wir einen Eindruck vom Schauplatz bekommen. Man sieht im Hintergrund auch die Braunkohlewerke. Aber dann sind wir erstmal bei Stefan Mein in der Küche. Er ist nämlich Filmstudent und mit seinem Professor hat er ausgemacht, eine Langzeitdokumentation über die Besetzung des Hambacher Forst zu drehen. Und dafür hat er sich eben die 360-Grad-Kamera gekauft. Die hat er an einem Fahrradhelm montiert. Und damit dokumentiert er dann eben den Alltag unter den Besatzern. Aber er fragt natürlich immer, wann er drehen darf, wann nicht. Und er hält zum Beispiel das Auf- und Abseilen fest. Dafür braucht es eine professionelle Bergsteigerausrüstung. Er geht die Baumhäuser besuchen. Da schlafen eben drei Menschen auf 140 Zentimeter auf einer Matratze. Es gibt das Baumhaus Paradies. Das ist vegan und drogenfrei. Ja, und er diskutiert eben auch mit den Aktivisten und Aktivistinnen und spricht sie eben immer wieder direkt an, wie diese junge Frau.
Genau, die Repressionen sind natürlich was, was auch Angst macht. So. Also ich habe Angst vor Polizeigewalt, ich habe auch Angst vor Gefängniserfahrungen, vor dem Rattenschwanz, den das sie haben wird. So. Und gleichzeitig mache ich es trotz der Angst und das ist wieder ein total bestärkendes Gefühl. Zu merken, ich mit meinem Körper kann was machen.
Ja, und was wir da eben immer quietschen gehört hat, das war eine der Hängebrücke, die Bäume verbindet. Und die drei Regisseure, die das Material jetzt montiert haben, die haben dann nachträglich auch nochmal Aktivistinnen und Aktivisten aufgesucht. Und diese Interviews sind dann in dem Film auch eingebaut.
Nun ist es ja fast schon nicht nur eine ästhetische Frage, sondern auch eine ethische Frage, inwieweit man das Material eigentlich eines verunglückten Dokumentarfilmers benutzt. Was man auch hört und liest, dass tatsächlich auch die Szene des Absturzes mit in diesem Film ist. Also wie haben Sie das empfunden? Das ist ja, wie gesagt, auch, das ist ja auch eine Erinnerung.
Ja, auf alle Fälle ist das eine Erinnerung. Der Film ist natürlich auch ein Stück Trauerarbeit. Er heißt ja auch Vergiss Mein nicht. Und das Mein wird mit Y geschrieben, nicht mit I, wegen Steffen Mein. Also das ist den Filmemacher und Macherinnen auch schon sehr wichtig. Und der Absturz wird jetzt nicht gezeigt, sondern da geht es in die Schwarzblende. Und ich glaube trotzdem, dass das alles in dem Sinne von Steffen Mein auch jetzt ist, dass dieses Material einfach gezeigt wird, was er gedreht hat, weil er wollte ja auch, dass die Aktivisten zu Wort kommen. Er wollte eben, dass man die verschiedenen Ansätze kennenlernt, wie sie eben ihren Körper einsetzen. Das zeigt er dann ja auch. Eben, aber auch immer wieder war es ihm wichtig, die Frage der Gewalt zu diskutieren, also wie weit man Gewalt einsetzen kann. Also ich finde, dieser Film geht angemessen mit dem Material um und gedenkt auch Steffen Mein.
Und inwieweit man auch seinen Körper tatsächlich für die Proteste nutzt, das haben wir jetzt auch gerade gehört von der Aktivistin, ein Thema, was uns ja bis heute auch beschäftigt, wenn wir über die letzte Generation reden. Vielleicht noch eine Frage zu dem Blick von Steffen Mein. Das ist ja, Sie haben es gesagt, eine 360-Grad-Helmkamera. Das heißt, das ist letztlich, wenn man so will, sein Auge, was dort filmt,
das
oder?
Das ist sein Auge, das ist räumlich und es ist immer ein suchender und fragender Blick. Also er möchte wirklich was rausfinden, festhalten und dokumentieren und er sucht eben immer wieder die Diskussion.
Also, vergiss mal nicht, ab sofort in den deutschen Kinos. Und jetzt noch eine andere Doku, aber ganz anders gelagert, über einen dänischen Jazzgitarristen, der mit allen Größen seines Faches spielt. Jakob Bro heißt er. Jahrelang beobachtet von Jürgen Leth und Andreas Kofoed. Musik für schwarze Tauben, interessanter Titel, Music for Black Pigeons. Was hat das mit diesem Titel auf sich? Was ist das für ein Porträt?
Ja, das mit dem Titel, das frage ich mich auch immer, aber das Plakat sieht einfach schön aus. Und was das für ein Film ist, ich kann nur sagen, der Film hat einen unheimlich schönen Groove, sehr in sich ruhend, so wie die Musiker. Und es geht eben darum, dass Jakob Roh über 14 Jahre rumreist und mit großen Jazzlegenden eben seine Kompositionen einspielt. Und da wird gar nicht so viel geredet, sondern die legen erst einfach los und hinterher kann man so an den Gesichtern ablesen, ob sie zufrieden waren oder nicht. Man geht aber auch zu den Musikern nach Hause in die eigenen vier Wände, sieht sie da, also Jakob Roh mit seiner Familie, wie er mit seinen Kindern schon musiziert, dann der noch junge Thomas Morgan, den sieht man bei seiner Frühgymnastik, und der große Saxophonist, die Connitz, der hat so löchrige Pullis nur noch an, hat eine dicke Lippe, kann kaum noch spielen, sagt er, beklagt sich, und dann zeigt er eben so eine Schublade mit voller Mundstücken. Und es gibt aber auch immer wieder Interviews vor monochromen Hintergründen. Und da kommt zum Beispiel der große Gitarrist Bill Frisell zu Wort.
Music is where all these things, you know, how old you are, how young you are, what color you are, what, all that stuff, it disappears when you're playing the music.
Ja, wenn man Musik macht, sagt Bill Frisell, dann spielt das Alter, die Hautfarbe und all die anderen Dinge überhaupt keine Rolle mehr.
Also, Music for Plague Pigeons. Den Titel haben wir jetzt nicht weiter geklärt, aber nehmen wir einfach so mit. Ist ja vielleicht auch kein schlechter Titel. Auf jeden Fall eine lohnenswerte Dokumentation über einen dänischen Jazzgitarristen, der mit allen Größen seines Fachs gespielt und gespielt hat. Jakob Roh nämlich, eine Empfehlung von Anke Lewicker, und ein ganz besonderer Dokumentarfilm, also mit viel Material von einem verunglückten Aktivisten und Dokumentarfilmer aus dem Hambacher Forst. Vergiss meinen nicht. Anke Lewicker aus unserer Filmredaktion. Vielen Dank.
Tschüss.
Und jetzt gehen wir nach Berlin ins Hau. Dort, ja, was ist da heute Abend eigentlich genau gelaufen? Das werden wir gleich hören. Christiane Rösinger ist die Autorin, Musikerin. Die haben wir zu Beginn der Sendung schon kurz gehört, die zumindest auch den Unterhaltungswert von diesem Thema, nämlich sozialer Spaltung, in den Vordergrund gestellt hat. Also jedenfalls ist das Genre hier eine Revue, die große Klassenrevue. Da war heute Premiere im Hebbel am Ufer. Christiane Rösinger ist ja jemand, der auch immer wieder auch bestimmte politische, soziale Themen in Form von Revuen mit viel Musik auf die Bühne bringt, statt unter Einfluss. Zum Beispiel, da ging es um die Wohnungsfrage oder wenn es um den Feminismus ging, Planet Egalia. Nun also die große Klassenrevue. Sind wir gespannt, wie dieser Abend verlaufen ist. André Mumort kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Jetzt ist auch das Mikro an. Es war nicht etwa eine Verzögerung, sondern es war tatsächlich ein kleines technisches Problem. Also versuchen wir mal zu klären. Die große Klassenrevue. Es geht also um soziale Unterschiede, um Klassen. Weiß nicht, dieser Begriff ist ja wieder in aller Munde, wenn wir über Klassismus reden. Also wenn es um bestimmte soziale Zuschreibungen, bestimmte soziale Gruppen geht. Was ist das für ein Abend?
Das ist ein Abend, der sich genau damit beschäftigt, also wer sich zu welcher Gruppe zählen kann und darf, was eigentlich dazugehört, ob man nun zur sozusagen wohlhabenden Mittelschicht sich zählen darf oder zählen muss oder ob man tatsächlich zum Proletariat gehören darf. Da wird also erstmal am Anfang aufgezählt, es gibt das Proletariat noch.
Wollte ich gerade fragen.
Der wird da wiederbelebt und da wird auch ganz interessant darauf hingewiesen. Es gibt die Leute, die bei Amazon die Pakete einpacken, die sie ausfahren müssen. Es gibt die Leute, die
war das Prekariat vielleicht?
Ich weiß nicht. Ja, naja, die verdienen ja zumindest schon auch Geld. Also das wird auseinandergenommen an diesem Abend und natürlich auch so ein bisschen abgesetzt von der Frage, wie ist das denn dann bei den Künstlerinnen und Künstlern, die sich eher so zur Bohème zählen und zu einer anderen Art von Prekariat, weil sie auch gar nicht genug Geld ansparen können, zum Beispiel, um für ihre Altersversorgung wirklich was zu tun. Das hängt so ein bisschen als Damoklesschwert über diesem Abend. Das ist die große Frage, was machen wir denn, wenn wir alt werden, wenn wir nichts ansparen konnten? Und demgegenüber sind da eben die Erben. Hm. Die sind ja das große Feindbild. Das
Sie haben eine Szene mitgebracht, weil ich will ganz kurz zu dieser Szene kommen, weil es genau darum geht, um die Frage sozusagen, ja, sind wir jetzt hier Oberschicht oder Unterschicht oder Mittelschicht? Ich verstehe immer wieder sozusagen aus allem, was ich aus dieser Revue höre, dass sich mehr Leute zur Mittelschicht zählen, als vielleicht tatsächlich die Wahrheit ist und vor allem man gar nicht genau weiß, was ist eigentlich Mittelschicht in so einer Gesellschaft wie dieser, mit Szenen wie dieser hier aus Berlin, aus dem Hebbel am Ufer.
Entschuldigen Sie, ich finde meine Klasse nicht. Ist das hier die Oberschicht?
Oberschicht? Also nein, das sind wir nicht. Wir sind hier alle Mittelschicht.
Also für diese Mittelschicht reichen meine Mittel nicht.
Entschuldigung, ich finde meine Klasse nicht. Ist es hier die Unterschicht?
Also bitte, Unterschicht, so heißt das nicht. Wir sind hier alle Mittelschicht.
Da hören wir schon so ein klein bisschen den Ton, ne? Eine gewisse Ironie auch, die vielleicht diesen Abend prägt. Es geht ja offenbar um... Also ich verstehe so ein bisschen, dass es vielleicht weniger um tatsächlich die soziale Spaltung als solche geht, sondern um die Wahrnehmung, um die Selbstwahrnehmung von sozialen Gruppen, kann man das so sagen?
Ja, aber auch deutlich zu sagen, dass es eben Unterschiede gibt, die auch was mit der Lebensrealität der Menschen in Deutschland zu tun hat, also oder zu tun haben. Das wird sehr, sehr klar formuliert und auch mit einer gewissen Wut. Aber das ist das Schöne an Christiane Rösingers Arbeiten, weil sie natürlich als Musikerin wirklich sehr, sehr, sehr schöne Songs daraus baut.
Was sind das für Songs? Was ist das für Musik?
Die auf so eine leichte, chansonhafte Weise, aber ebenso auch im Sinne so einer klassischen Brecht Musik.
Man denke an Drei-Groschen-Oper vielleicht.
Die wird auch zitiert, die Drei-Groschen-Oper. Es liegt natürlich sehr nah, dann ist es ein bisschen poppig. Und wenn man Christiane Rösinger kennt, sie singt das auch mit so einer ganz feinen, leisen Stimme, auch mit so einem Schalk die ganze Zeit in der Stimme. Das macht sie ganz fabelhaft und sie kann halt auch schöne Texte schreiben. Es wird sehr viel gereimt an diesem Abend. Es wird fast alles in Reimen gesprochen. Und dann kommen wir schon zu den etwas problematischen Aspekten. Das Ganze hat auch so einen Charakter einer Sketch-Show und diese Sketche sind mal mehr, mal weniger lustig. Insgesamt ist es ein bescheidener Abend auf so einer Kabarettbühne, bewusst bescheiden, das muss man
also
auch ganz
klein.
Klar sagen.
Yeah.
Klein mit einem auch einem bescheidenen Bühnenbild und auch bescheiden in der Darstellung dieses Ensembles auf der Bühne. Das sind so ein bisschen Freunde und Freundinnen, hat man das Gefühl, die da gemeinsam Musik machen und ein bisschen Sketche spielen. Dazu gehört auch zum Beispiel die Autorin der Titanic, also des Titanic-Magazins, Paula Irmschler. Und dann spielen die mal so eine kleine Talkshow an. Das ist dann schon mal auch ganz lustig, weil da geht es dann um eine Streetworkerin, die aber in den Villenvierteln von Berlin unterwegs ist und sich da mit den Wohlstandsverwahrlosten irgendwie beschäftigt und dann sagt, nee, die sind mir zu anstrengend, ich will doch lieber bei den Neonazis weiterhelfen, das ist irgendwie einfacher und weniger belastend. Das ist ganz lustig, dann gibt es aber auch Sachen, die gehen für mich ziemlich schief, da wird dann My Fair Lady umgedichtet, da wird versucht sozusagen einer Tochter aus gutem Haus, die zur Band gehört, es gibt eine Band auf der Bühne, die sagt, ich möchte eigentlich auch zur Unterschicht gehören, könnt ihr mir eure Dialekte beibringen? Und dann versuchen sie ihr irgendwie den badischen Dialekt beizubringen und am Ende heißt es, mein Gott, jetzt hat sie es und es wird My Fair Lady gesungen. Das fand ich jetzt wirklich eher quälend, ehrlich gesagt. Aber
also
das Ganze ist sehr darauf ausgelegt, dass es auch nicht perfekt sein soll, weil es geht auch gegen diesen Leistungsgedanken des Kapitalismus. Das wird da nicht gemacht. Christiane Rösinger sagt, sie geht eigentlich lieber durch den Park und hat eine schöne Zeit und die anderen spielen Büro, Büro. Und eins muss ich noch erwähnen, die österreichische Autorin Stefanie Sargnagel taucht irgendwann
auch,
auf, die wirklich dann einen Sketch spielt als Erbscham-Therapeutin. Und das ist dann
Erbscham,
da geht es darum, dass die erben, denen ist das ja schon peinlich, gerade wenn sie so in dieser Kulturszene unterwegs sind und sagt, die führen ein Doppelleben, die geben das eigentlich nicht zu. Genau.
Ja.
Und tun dann so, als hätten sie gar kein Geld. Und das macht Stefanie Sargnagel mit so einer hinreißenden Qualität. Da ist das plötzlich alles ganz präzise, da ist das so auf den Punkt. Da sieht man 10 Minuten lang, was der Abend sein könnte, wenn man sich dazu entschlossen hätte, es eben doch etwas perfekter anzugehen und nicht zu sagen, na, das ist ja gerade die Idee, wir wollen es nicht perfekt machen, wir wollen uns dem Leistungsprinzip entziehen. Wir machen das gemütlich und sympathisch und das ist es. Und es hat natürlich die soziale Message und die geht am Ende auch richtig nach vorne im Sinne von, wir gehen jetzt in den Umsturz und wir hauen das alle zusammen. Das also und dann wird zu dem Song Eternal Flame von den Bangles gesungen, Umverteilung ist the only way. Also der Abend hat eine ganz klare politische Aussage.
André Mumort kommt aus dieser Uraufführung aus Berlin. Im Hebbel am Ufer, Christiane Rösingers große Klassenrevue. Vielen Dank.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier Thomas Jedicke.
Der italienische Philosoph, Autor und Politiker Gianni Vattimo ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte sein Lebensgefährte mit, wie der österreichische Sender ORF meldet. Der gebürtige Turiner wurde in den 1980er Jahren als Theoretiker des schwachen Denkens international bekannt. Vattimo, der zeitweise in Heidelberg studiert hatte, setzte sich für die Rechte gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ein. Er war homosexuell und bezeichnete sich selbst als Katholiken, glaubte jedoch nicht an Gott. 1992 erhielt er gemeinsam mit Wolfgang Welsch den Max-Planck-Forschungspreis. Als Politiker saß er zweimal als Abgeordneter im Europaparlament. Das Arbeitsgericht Berlin hat die Klage einer RBB-Führungskraft gegen ihre Kündigung abgewiesen. Die frühere juristische Direktorin des öffentlich-rechtlichen Senders, Susanne Lange, scheiterte vor Gericht, weil ihr Vertrag sittenwidrig gewesen sei. Lange hätte nach Gerichtsangaben bis zum Eintritt ins Rentenalter ein Ruhegeld von mehr als 1,8 Millionen Euro zugestanden, ohne dass sie dafür eine Leistung hätte erbringen müssen. Darüber hinaus lägen Pflichtverletzungen vor, die eine fristlose Kündigung rechtfertigten. 2025 wird das Gastland der Leipziger Buchmesse Norwegen heißen. Die norwegische Literatur solle in ihrer gesamten Breite vorgestellt werden, so die Buchmessenleitung in Leipzig. Sie werde sowohl auf der Messe selbst als auch im Rahmen des Festes Leipzig liest präsentiert. Buchmessendirektor Oliver Zille sieht den Gastauftritt als eine ideale Gelegenheit, das Publikum für die norwegische Literatur und Kultur zu begeistern. Es sollen aktuelle gesellschaftliche Themen ebenso thematisiert werden wie etwa die Verlagsentwicklung in Norwegen. Die nächste Leipziger Buchmesse findet vom 21. bis 24. März 2024 statt. Gastland sind dann die Niederlande und die belgische Region Flandern. Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave wird mit dem European Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Damit werde das herausragende Werk der 86-Jährigen als einzigartiger Beitrag zur Welt des Films gewürdigt, hieß es in der Ankündigung der European Film Academy. 1977 erhielt Redgrave den Oscar für ihre Nebenrolle in Julia, 3 Jahre später den Emmy für Das Mädchenorchester von Auschwitz. Zahlreiche weitere Film- und Bühnenpreise kamen hinzu. Bei der Verleihung der European Film Awards am 9. Dezember in Berlin wird Vanessa Redgrave Ehrengast sein.
Thomas Jedige mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Wir gehen zur Rot-Triennale. Wir sind ja seit Anfang an dabei, seit der Premiere dort vor einigen Wochen. Übrigens alles nachhörbar auch in unserem Podcast oder im Netz bei uns, deutschlandfunkkultur.de. Und heute nochmal die letzte Premiere bei dieser Ruhr-Triennale in der Regie der Intendantin, deren Amtszeit nun ja auch zu Ende geht nach 3 Jahren, Barbara Frey nämlich. Als Abschluss gibt es Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Und der Abend ist ein Monolog von Nina Hoss. Der Text ist eine frühe Erzählung von Dostojewski, in der ja viele philosophische Fragen nach der menschlichen Existenz gestellt werden und die werden noch meistens eher pessimistisch beantwortet, wie es halt so ist bei Dostojewski oder zumindest nicht besonders fortschrittsgläubig. Und die Musik kommt von Alex Silver, dem Produzenten, übrigens auch Ehepartner von Nina Hoss. Und Christoph Ohrem war für uns bei dieser Premiere in Essen dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also Nina Hoss im Zentrum des Abends als jemand, der den Monolog spricht, diesen Abend bestimmt. Wie haben Sie sie erlebt?
Ich habe sie vor allen Dingen so erlebt, dass sie sich erstmal versteckt hat in diesem Kellerloch. Und dieses Kellerloch, das ist aber so ein bisschen der Witz dieser Inszenierung dann auch, der ist eben nicht im Keller. Man muss nicht hierunter ins Unterbewusste, in die Depression hinein. Nein, man muss nach oben laufen, in der Mischanlage der Zeche Zollverein, das ist die ehemalige Kokerei. Dazu laufen dann eben diese Soundschnipsel, die wir eben auch gehört haben. Man läuft treu hintereinander her an so einem Geländer entlang. Hier tropft mal irgendwie etwas auf den Boden, es wird ausgeleuchtet, 3 Treppen hoch, 5 Treppen hoch. Und dann endlich ist man angekommen in einem Raum, in dem man selbst die Plätze aussuchen kann, eine lange gestreckte, ein Laufsteg, am Ende eine leere, kleine Empore, nur fast gar keine Bühne und ein Ledersessel darauf und da wird dann Nina Hoss auftreten. Das heißt, man hat so eine Art kleines Phantasialand für Kulturabonnenten erstmal erlebt, indem man da hochgegangen ist und dann beginnt eben dieser Monolog von Nina Hoss eben, genau wie du auch schon gesagt hast, mit diesen philosophischen Fragen, mit dieser Schwere, die so ein Dostojewski-Text ja auf jeden Fall hat.
Warum sind Sie so fest, so feierlich davon überzeugt, dass nur das Normale, das Positive, nur die Glückseligkeit dem Menschen einen Vorteil brächte? Vielleicht liebt der Mensch nicht nur die Glückseligkeit, vielleicht liebt er in gleichem Maße auch das Leiden. Ich bin eigentlich nicht für das Leiden, aber auch nicht für die Glückseligkeit. Ich bin für meine Laune. Und dass ich sie jederzeit haben kann.
Da haben wir sie gehört, Nina Hoss. Ja, aus Aufzeichnung von Karl Loch. Und man hört so ein bisschen, das ist natürlich auch die klassische Theaterform, der klassische Theatersound, den man da hört.
Total, oder? Das ist klassisches Sprechtheater dann erstmal. Das ist auch ein klarer Kontrast zu dem, was da bei dieser, ich sag mal, bei diesem installationshaften Aufgang passiert ist. Also das hier ist relativ wenig. Du hast diese kleine Bühne, du hast dann Nina Hoss, keine Männerfigur, keine Frauenfigur, ich sag mal einfach diese Theaterfigur in so einem schlabbrigen Morgenrock mit Pelzbesatz dann auch so relativ, ich sag mal, natürlich, realistisch verkleidet, verwuschelte weiße Haare. Auf der Bühne neben ihr noch ein leerer Vogelkäfig mit einer umgekippten Flasche drin. Sie legt das Ganze jetzt so suchend an, hat natürlich auch über eine Stunde alleine zu füllen und muss sagen, dass sie das hier wirklich mit ihrer ganzen Klasse ausspielen kann. Es hilft ein wenig die Technik dabei, dass sie also Microport hat. Dadurch kann sie so ganz, ganz leise werden.
Braucht es das unbedingt an diesem Ort?
Ich finde schon, weil es sonst auch in dieser Halle so sehr hallen würde, dass eben genau die leisen Passagen dann auch untergehen. Und man hat natürlich die Möglichkeit, so dann auch bei den ganz lauten Passagen noch so ein bisschen nachzuregeln. Das funktioniert schon ganz gut. Das braucht dieser Ort auch. Ein Ort, der dann wirklich einfach mitten in dieser abgewrackten Industrieatmosphäre stattfindet. Die Bühne dann auch von Leuchtstoffröhren ausgeleuchtet. Und hier ist halt so ein klassischer Fall, wo dann eben das Gebäude, diese Industrieruine mit dieser Theaterinszenierung zusammenwirkt. Das ist ja auch das, was die Ruhr-Triennale eigentlich als Ziel hat. Und Barbara Frey, Intendantin und Regisseurin, hat sie zumindest so in Interviews auch verraten, sich schon, als sie dieses Amt angetreten hat, gedacht, naja, eigentlich würde ich das gerne mit Nina Hoss und diesem Text in so einer Art und Weise dann auch abschließen.
Aber wie häufig ist so ein Text eigentlich? Also ich verstehe diese Erzählung auch so ein bisschen wie eine Befreiung aus dem Druck der Glückseligkeit, eine Erzählung, die aber auch wirklich sehr pessimistisch angelegt ist, zum Teil auch wirklich fast ein bisschen menschenfeindlich vom ganzen Gestus her.
Das also ist so schön.
Ja, das hat sie offenbar überzeugt, auch inhaltlich. Nein. Also spricht das noch zu uns?
Auf eine gewisse Art und Weise schafft der Stil eine Distanz, weil das so ausufernd ist. Teilweise wirkt das für heutige sehr nüchterne Ohren etwas blasiert, wie diese langen, gewundenen Sätze sich da entspinnen. Aber das, was erzählt wird, das ist dann eben doch, weil es eigentlich um die Frage nach dem Menschsein geht, ist eben sehr aktuell und gar nicht abgehängt. Man wundert sich sogar teils eher, wenn die Fragen gestellt werden danach, warum die Menschen zerstören müssen, weil sie vielleicht das nicht aushalten, dass sie etwas aufgebaut haben. Da gibt es Passagen, die darüber sprechen, inwiefern Blutströme fließen müssen, damit der Mensch zufrieden ist. Und das erinnert natürlich auch an Kriege, die gerade stattfinden. Und es gibt also immer wieder Sätze, die dann nachhallen, nachklingen und eben so Bezüge zum Heute darstellen. Aber klar, das ist ein komplexer Text, das ist auch ein philosophischer Text. Und ehrlich gesagt, in der guten Stunde, die Nina Hoss wirklich fulminant gespielt hat, aber auch da bin ich einfach 2-3 Mal abgeschwiffen. Da konnte ich es dann nicht halten, die Spannung, weil dann auch die Inszenatoren Elemente, man geht mal links nach rechts, den Laufsteg hoch, man spricht das Publikum an, man ist mal leise, man ist mal lauter. Das hat man dann doch auch irgendwann durch und es wiederholt sich. Und so gut das alles gemacht ist, manchmal nickt man dann ein wenig weg.
Noch ein kurzes Wort jetzt mal jenseits des Wegnickens. Vielleicht haben Sie bei dem Wegnicken auch ein bisschen über die Intendanz von Barbara Frey nachgedacht, diese letzten 3 Jahre, und kurz reflektiert, wie sie diese Ruhr-Triennale in aller Kürze, wenn es geht, geprägt hat.
Im Grunde hat sie es halt geschafft, eben hier ein Theater zu machen, das zeigt sie zumindest in dieser letzten Arbeit, dass eben schon es darauf anlegt, große Fragen zu stellen, nachdenklich zu sein, vielleicht auch nicht wirklich die Utopie zu schaffen, sondern sich eher mit dystopischen Bildern beschäftigt hat. Und mit diesem Dostojewski hat sie jetzt eben da noch einen Schlussakzent gesetzt, der aber bei aller Dunkelheit, die dieser Text auch hat, wirklich auch nicht nur durch Nina Hoss, sondern auch durch den Text und die Wahl, wie das aufgeführt wurde, auch so eine Ironie hatte. Also es durfte auch gelacht werden.
Das ist bemerkenswert, gerade bei diesem Text und bei der Grundhaltung, die er dann auch ausstrahlt. Christoph Ohrem war für uns bei dieser Premiere, bei der letzten Premiere von Barbara Frey als Intendantin der Ruhr-Triennale, die sie jetzt verlässt, ganz regulär, die letzte Premiere in dieser Ruhr-Triennale überhaupt. Der große Abschluss also, und dann im nächsten Jahr übernimmt der belgische Theaterregisseur Ivo van Hove die Intendanz. Aufzeichnungen aus dem Kellerloch mit Nina Hoss in der Hauptrolle, oder Hauptrolle ist eigentlich falsch gesagt, das ist einfach nur Monolog. Also man erlebt nur sie als Schauspielerin. Christoph Ohrem, vielen Dank. Und jetzt ist Zeit für ganz andere Musik, nämlich von Richard Wagner aus der Wahlchöre. Winterstürme wichen dem Wonnemond. Zu hören der Tenor Stephen Gould, US-Amerikaner, einer der großen Wagner-Tenöre. Mit 61 ist er erst gestorben. Stephen Gould, mit 61 Jahren ist er gestorben, einer der großen Wagner-Tenöre. Und ein Mann, der ihn schon eine ganze Weile beobachtet, auch persönlich erlebt hat, ist unser, ja, nicht nur Opernkritiker, sondern auch großer Bayreuth-Kenner, Jörn Florian Fuchs. Wir erwischen ihn am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend, hallo.
Also, Stephen Gould, wie haben Sie ihn auf der Bühne erlebt?
Ja, ganz, ganz vielfältig. Er war ja durchaus ein bisschen korpulenter. Wenn man ihn so auf Fotos sieht, denkt man, ja, so ein klassischer Sänger eben. Also füllig, vielleicht nicht ganz so elegant im Spiel. Das war aber überhaupt nicht der Fall, sondern auf der Bühne konnte er das Unterschiedlichste, was von ihm gefordert war, verkörpern. Er konnte eben so im Tristan von Katharina Wagner, der sehr düster war, sehr ernst, konnte er performen, wirklich wie auch im Tannhäuser von Tobias Kratzer, der sehr ironisch ist, ironisch mit der Partie des Tannhäusers auch durchaus umgeht. Also diese Vielschichtigkeit im Spiel und dieses sich eine Rolle völlig anzueignen, einzuverleiben, das war eines der Spezifika von Gould.
Und dann die Stimme natürlich. Das ist natürlich eine der prägenden Dinge, die man gerade in Bayreuth auch braucht, um dieses Opernhaus dort gut bespielen zu können, gut füllen zu können. Was war das für eine Stimme, dieser Tenor?
Wir haben das ja gerade schon gehört, wie lyrisch, wie mühelos das ist, auch übrigens wie akzentfrei. Ja, das ist ja sehr, sehr selten, dass man Wagner dann als Ausländer, muss man so ja nun sagen, so akzentfrei singen kann. Er hat auch die Wagnersche Sprache, gerade das Deutsche, lange, lange trainiert. Das war ihm eine Herzensangelegenheit, sagte er auch immer wieder und das hörte man dann auch. Und die Gestaltungsfähigkeit, auch da haben wir es gerade ein bisschen erleben können, wie er phrasiert, was er macht, dass er das nicht so vom Blatt herunter singt, sondern wirklich in jedem Ton, in jedem Takt ein bisschen auch versucht, was Eigenes hineinzubringen. Er war der Iron Man of Bayreuth, das wurde so schön ab und zu gesagt, weil er auch in einem Sommer dann alle möglichen und unmöglichen Partien gesungen hat, auch mal gerne als Einspringer, hatte überhaupt keine Konditionsprobleme. Ich glaube, einmal wurde er als leicht indisponiert angekündigt, war überhaupt nicht zu hören an diesem Abend und vor allen Dingen diese Wagner-Partie neben Sachen wie Fidelio, also den Floristan oder auch Othello, die er auch gesungen hat, oder Kaiser in der Frau ohne Schatten, waren schon die großen Wagner-Partien. Man muss sagen, nach dem tragischen Tod von Johann Botha, auch leider an Krebs verstorben, ist jetzt der zweite riesige Verlust von Botha, liegt es ein paar Jahre zurück. Aber es gibt wirklich eine Handvoll, eigentlich nur eine ganz kleine Anzahl von Sängerinnen und Sängern auf diesem Niveau. Von daher ist es wirklich für uns alle ein Riesenverlust, künstlerisch, menschlich natürlich sowieso.
Und gerade mal mit 61, ne? Da ist man ja eigentlich noch mitten in der Karriere auch als Tenor, da wird man da rausgerissen. Er sollte ja auch in diesem Sommer bei den Bayreuther Festspielen auftreten, was dann nicht mehr möglich war. Nun haben Sie ihn ja persönlich auch erlebt und getroffen und Sie haben etwas erwähnen, was mir aufgefallen ist, dass er sich das Deutsche aus den Wagner-Opern so einverleibt hat. Und dazu scheint ja auch zu passen, dass er sich eben nicht mehr Steven nannte, sondern gerne Steffen genannt werden wollte. Also ein bisschen eingedeutscht. Wie haben Sie ihn als Person erlebt?
Das war ganz interessant. Das war nach einer Premiere in Dresden, liegt schon einige Jahre zurück. Und durch Zufall saßen wir am selben Tisch und kamen ein bisschen ins Gespräch. Und ich hatte da schon große Achtung. Ich hatte mit ihm auch kein Interview gemacht, irgendwie kannte ihn nicht. Und er sprach einfach völlig locker über diese Partien. Er hat dann auch in Klammern nach dem Zitat "Don't quote me on that", zitieren Sie das nicht, schon deutlich gesagt, was er von der einen oder anderen Inszenierungsidee hält. Er war also bestimmten Ästhetiken durchaus kritisch gegenüber gestanden, hat das aber akzeptiert und dann auch das mit vollem Einsatz gemacht.
Das war leider off the record, schade, sonst würden wir es jetzt nochmal hören. Aber
leider war das off the record, auch um welche Produktion es sich handelte. Es war keine gute, um es zu sagen, wenn ich es in Erinnerung habe, richtig noch, aber er war offen, er war zugewandt, er war wahrscheinlich freundlich und auch interessiert. Das habe ich selten erlebt, dass jemand so völlig uneitel einfach mal sagt, jetzt ist Premierenfeier, jetzt trinke ich ein Gläschen oder auch zwei und jetzt unterhalte ich mich so einfach vergnüglich in aller Ruhe und spreche so ein bisschen über diesen Betrieb und ganz locker. Also diese wahnsinnig angenehme Seite, die hat man auch bei Sängerinnen und Sängern sehr selten. Was Bayreuth betrifft, das fand ich jetzt auch, muss ich sagen, sehr berührend. Er hat ja mit dieser schlimmen Nachricht gewartet bis zum Ende der Festspiele, weil er nicht wollte, dass über diesen Festspielen irgendwie ein Hauch von Schrecken liegt, eine Diskussion kommt um seinen Gesundheitszustand, hat am Ende erst gesagt, dass er eben diese unheilbare Krebsdiagnose hat und dass er wahrscheinlich nur noch ein halbes bis ein Dreivierteljahr zu leben hat. Das ging leider jetzt noch viel schneller. Er war bei Reut wie wenige andere verbunden. Egal, wir schimpfen ja oft auch auf diesem Sender über diese Festspiele und manche Sänger schimpfen da auch drüber. Er war völlig loyal. Für ihn war das gleichsam ein Teil seines Lebens einfach. Und man sieht jetzt auch an dem berührenden Statement der Bayreuther Festspiele, wie sehr da um ihn getrauert wird. Also wir verlieren wirklich einen ganz, ganz großen Sänger und einen ganz integren Menschen, denke ich.
Ein großer Bayreuth-Sänger, also ein großer Wagner-Interpret, ein Tenor, der viele beeindruckt hat, auch persönlich sehr beeindruckt. Wir haben es gehört, unseren Kritiker Jan-Florian Fuchs, der mit ihm sprechen konnte, mit 61 Jahren gestorben. Stephen Gould, oder wie er sich auch selber nannte, Stephen Gould. An ihn haben wir erinnert. Und wir schauen jetzt in die Feuilletons des nächsten Tages, also des 21. September, mit Tobias Wenzel.
Wie kann das enden? Fragt der Schriftsteller und Friedenspreisträger Navid Kermani im Feuilletonaufmacher der Zeit. Die Fronten im Ukraine-Krieg bewegen sich kaum. Europa braucht endlich eine Strategie, um Frieden zu ermöglichen. Putin spiele auf Zeit, habe die berechtigte Hoffnung, ein Republikaner, vielleicht wieder Trump, werde der nächste Präsident der USA und unterstütze die Ukraine dann nicht mehr mit Waffenlieferungen, denn Europa liege in sicherem Abstand, weit entfernt von den USA. Nicht nur der Ukraine rennt die Zeit davon. Es ist Europa, das freie Europa, das den Krieg zu verlieren droht, schreibt Kermani, grenzt sich aber scharf von jenen deutschen Intellektuellen ab, die seiner Meinung nach der Ukraine anfangs die Unterstützung verweigern wollten, was zum Untergang der Ukraine geführt hätte. Was immer die Ukraine brauche, solle der Westen ihr schon aus eigenem Interesse liefern, aber zugleich, fährt Kermani in der Zeit fort, sollte endlich das Nachdenken darüber konkret werden, was angesichts der begrenzten Bereitschaft des Westens, sich militärisch zu engagieren und den im Vergleich zur Ukraine viel größeren Ressourcen Russlands noch der bestmögliche Frieden wäre. Kermani erscheint das Einfrieren des Krieges als plausibelstes Szenario. Dass der Tagesschausprecher Konstantin Schreiber nicht mehr öffentlich über den Islam sprechen will, nachdem er bei einem Auftritt an der Universität Jena von selbsternannten radikalen Linken mit einer Torte attackiert wurde, findet die Ethnologin und Islamforscherin Susanne Schröter einerseits menschlich nachvollziehbar. Aber, schreibt sie in der Frankfurter Allgemeinen, es ist auch ein schlechtes Zeichen für die Demokratie und die grundgesetzlich verbürgten Freiheitsrechte. Schreiber habe sich in zwei Sachbüchern und einem Roman kritisch mit dem Islam auseinandergesetzt, sei aber nicht islamophob, wie ihm einige Linke vorwerfen würden. Die Ethnologin schließt ihren Artikel für die FAZ mit den Worten: Dass Konstantin Schreiber angesichts multipler Bedrohungen alleingelassen wurde, ist für uns alle, die wir nicht rechtzeitig eingegriffen haben, beschämend. Demokratie lebt von Demokraten, die zu Zivilcourage fähig sind. Ganz sicher zu keiner Zivilcourage ist die künstliche Intelligenz fähig. Und auch nicht, oder jedenfalls noch nicht, zu kritischem Journalismus. Die Boulevardzeitung Express lässt seit ein paar Monaten die KI einige Artikel verfassen und bearbeitet sie dann redaktionell. Den Einsatz der KI selbst findet Johannes Drozdowski nicht problematisch. Aber die Art, wie der Express die Mitarbeit der KI kennzeichnet, sehr wohl. Der Express tut zumindest in Teilen so, als wäre die KI ein Mensch, kritisiert Drozdowski in der Taz. Denn einerseits hat die Redaktion der KI einen menschlich klingenden Namen gegeben, Clara Indernach. Andererseits werde als Autorenfoto das einer fiktiven Frau abgedruckt, das von der KI generiert wurde. Die Frage ist nur, ob die Expressleser durchschauen, dass es diese Frau und diese vermeintliche Journalistin gar nicht gibt. Dass sich dahinter nur Maschinenleistung verbirgt. Johannes Drozdowski hat da seine Zweifel, wenn er in der Taz schreibt: Der Express erzeugt eine Illusion der Menschlichkeit, ganz ohne Not. Als sollten wir glauben, dass hinter der KI eine echte Person steckt, mit dem Vermögen, Themen zu gewichten und Wahrheiten und Lügen größtenteils zu erkennen. So finster soll diese Kulturpresseschau nicht enden. Drum schnell noch etwas Schwarzmalerei in satirischer Form. Die CDU hat sich ein neues Logo verpasst, schreibt Hans Zippert in seiner Kolumne für die Welt. Der in Schwarz gehaltene Parteiname symbolisiert die Trauer über vieles, was in der CDU zurzeit sehr traurig ist. Er zeigt aber auch, dass die Partei für ihre Zukunft schwarz sieht.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom 21. September. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast mit Wladimir Balzer.